letzte Predigt doch eine Predigt der Ermutigung war und nicht der Entmutigung. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass das auch heute so sein wird, dass ihr ermutigt seid. Dass ihr ermutigt werdet durch Gottes Wort, ermutigt werdet durch das, was wir heute gemeinsam in der Bibel entdecken wollen. Manchmal ist das ja so, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man beschreibt ja mit dieser Redensart, dass man etwas eigentlich Offensichtliches übersieht. Also du stehst direkt davor und trotzdem, obwohl es in deinem unmittelbaren Blickfeld ist, trotzdem nimmst du es nicht wahr. Wenn wir mit unseren Kindern in der Natur unterwegs sind, dann kommt das manchmal vor, dass einer von uns den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Einer von uns hat vielleicht irgendetwas Sehenswertes, Interessantes entdeckt, vielleicht ein interessantes Blatt auf dem Boden, einen Käfer oder einen Greifvogel am Himmel. Und alle anderen sehen es auch, bis auf einer. Und dann, trotz guter Beschreibung, musst dahin gucken und guck mal so und dann wirst du das schon sehen, trotz guter Beschreibung, irgendwie, man sieht diese eine Sache einfach nicht. Man versucht es immer wieder und vielleicht geht man dann auch mal einen Schritt zurück. Man guckt einmal aus einer ganz anderen Perspektive und dann plötzlich auf einmal, ach ja, da ist es ja doch. Wie konnte ich das denn nicht sehen? Wie konnte ich da denn dran vorbeischauen? Es ist manchmal so. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir sind heute das dritte und auch damit das letzte Mal im Buch des Propheten Haggai unterwegs. Und in den ersten zwei Botschaften, die wir uns angesehen haben, da hat Haggai seine Zeitgenossen aufgefordert, ja, dass sie den Wiederaufbau des Tempels doch fortsetzen sollten. Und er hatte auch in dieser Situation des bescheidenen Anfangs, es war ja alles schwierig und auch eher klein, er hatte sie doch motiviert, indem er davon gesprochen hatte, dass Gott dereinst Großes tun würde. Und dass die frühere Herrlichkeit, die Herrlichkeit des ersten Tempels, noch übertroffen werden würde eines Tages. Aufbauende, mutmachende Botschaften. Haggai ist eben so ein Prophet der Ermutigung. Aber mancher wird vielleicht auch gesagt haben oder gedacht haben, du sprichst ja von der glorreichen Zukunft. Aber das ist noch weit weg. Später, das mag stimmen, da magst du recht haben, später wird es besser werden. Aber jetzt ist es schwierig. Jetzt ist es schwer. Wie kommen wir denn jetzt weiter? In der abschließenden Botschaft von Haggai, da will er seinen Zuhörern nochmal das ganze Bild zeigen. Und er will sie ermutigen, nicht nur indem er in die Zukunft schaut, ja, das wird er auch noch tun, werden wir auch noch sehen. Er will sie auch ermutigen, indem er darauf blickt, was Gott schon getan hat und was er aktuell tut. Denn manche von ihnen, die immer noch entmutigt und niedergeschlagen waren, die hatten dies völlig Offensichtliche, dass Gott ja bereits am Wirken gewesen war, sie hatten es aus dem Blick verloren. Und Haggai will deutlich machen, jetzt schaut doch mal hin, seht das Offensichtliche, verschließt nicht eure Augen, das ruft er ihnen zu. Augen auf Gott kommt es an, so habe ich unser Thema überschrieben und ja, jetzt sehen wir es auch. Also sind wir schon einen weiter? Nö, ist okay. Da sind wir nämlich gleich beim Bibeltext, den will ich uns mal vorlesen. Wir steigen jetzt ein in Haggai 2, ab Vers 10 bis zum Schluss, bis Vers 23. Am 24. Tage des 9. Monats im 2. Jahr des Darius geschah des Herrn Wort zu dem Propheten Haggai. So spricht der Herr Zebaoth, frage die Priester nach dem Gesetz und sprich: Wenn jemand heiliges Fleisch trüge im Zipfel seines Kleides und berührte danach mit seinem Zipfel Brot, gekochtes, Wein, Öl oder was es für Speise wäre, würde es auch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Haggai sprach, wenn aber jemand durch Berührung eines Toten unrein wäre und eins davon anrührte, würde es auch unrein? Die Priester antworteten und sprachen, es würde unrein. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der Herr, und auch mit allem Werk, was ihrer Hände und was sie dort opfern, ist unrein. Und jetzt achtet doch darauf, wie es euch gehen wird von diesem Tage an und ferner hin. Wie ging es euch denn, bevor ein Stein auf den anderen gelegt war am Tempel des Herrn? Wenn einer zum Kornhaufen kam, der 20 Maß haben sollte, so waren kaum 10 da. Kam er zur Kelte und meinte, 50 Eimer zu schöpfen, so waren kaum 20 da. Ich plagte euch mit Dürre, Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit, dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tag an und fernerhin. Vom 24. Tage des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, da der Tempel des Herrn gegründet ist. Achtet darauf, ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum und Ölbaum noch nicht tragen. Von diesem Tage an will ich Segen geben. Und des Herrn Wort geschah zum zweiten Mal. Am 24. Tage des Monats zu Haggai. Sage, Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich will Himmel und Erde erschüttern und will die Throne der Königreiche umstürzen und die mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen und will umwerfen die Wagen und die darauf fahren. Ross und Reiter sollen fallen, ein jeder durch des anderen Schwert. Zur selben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will ich dich, Serubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht, nehmen, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring halten, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebaoth. Das Elend mit dem Schmutz. Es geht hier erst um Schmutz, um Dreck, könnte man sagen, um Unreinheit. Staub ist gewissermaßen so der Todfeind eines jeden Haushalts. Der ist einfach nicht tot zu kriegen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst putzen, reinigen, abwischen. Der Staub, er kommt immer wieder. Du kannst deine Wohnung reinigen. Du kannst sie fest verschließen, in den Urlaub fahren für einige Wochen. Und du kommst zurück und stellst fest, der Staub ist wieder da. Er kommt trotzdem herein. Fürchterlich. Dreck und Schmutz haben eine ungeheure Kraft und sie greifen immer weiter um sich. Ist das nicht interessant? Es braucht nur einen kleinen Tropfen Motoröl, beispielsweise, um einen großen Kanister Trinkwasser zu verunreinigen. Und umgekehrt schaffen es Dutzende Kanister Wasser nicht, aus einem Liter Motoröl etwas Trinkbares, Genießbares zu machen. Oder wenn Kinder mit schmutzigen Händen kommen und dann gehen sie so an die Wände, dann hast du danach ja einen Fleck an der Wand. Der Schmutz bleibt haften. Wenn aber umgekehrt jemand kommt mit schönen, sauberen, gewaschenen Händen und wieder diese Stellen berührt, dann wird der Fleck trotzdem nicht verschwinden. Also Dreck und Schmutz, die sind sehr viel ansteckender als Sauberkeit. Und das gilt nicht nur so im alltäglichen Leben, wenn wir ja unser Haus ordentlich halten wollen. Nein, es ist im geistlichen Bereich, im Hinblick auf geistliche Unreinheit oder im Hinblick auf Sünde, ist es genauso. In Haggai 2, da ist es so, am Anfang lesen wir das, da schickt Gott den Propheten mit einer Lehrfrage. Das ist so ein erdachter Fall, eine hypothetische Angelegenheit. Damit schickt er ihn zu den Priestern. Und die Priester, die sollten, so wie es ihre Aufgabe war, diese Lehrfrage jetzt gemäß Gottes Gesetzen beantworten. Ja, und dann lesen wir das mit dem heiligen Fleisch, was jemand so im Zipfel trägt, seines Kleides, und danach berührt er mit diesem Kleid wiederum andere Gegenstände. Was passiert denn damit? Ne? Oder was passiert umgekehrt, wenn er einen Toten berührt hat, dadurch unrein wird und dadurch wieder andere Dinge anfasst? Inwiefern breitet sich das aus? Die Frage zielt also darauf ab, wie kultische Reinheit und Unreinheit sich verbreiten. Zugegebenermaßen ein Thema, was uns nicht so ganz geläufig ist. Und deswegen müssen uns hier auch nicht diese ganzen Einzelheiten jetzt interessieren, die auf drittes Buch Mose zum Beispiel zurückzuführen sind. Das Fazit, das ist wichtig. Das ist interessant. Denn hier ist das Fazit ganz einfach. Es ist ganz simpel. Unreinheit breitet sich sehr viel stärker aus als Reinheit. Sünde ist ansteckender als Heiligkeit. Haggai, er wirft damit, indem er ja diese Frage stellt und dieses Thema aufwirft, er wirft damit einen Blick zurück im Grunde. Er wirft damit einen Blick zurück im Grunde auf die geistliche Situation, die geistliche Geschichte des Volkes Israels in den Jahrhunderten zuvor. Er erinnert sie gewissermaßen. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch damals? Das war doch euer Problem gewesen. Das war doch die Ursache gewesen für die Zerstörung eurer Stadt, für die Zerstörung eures Tempels, dafür, dass ihr ins babylonische Exil gehen musstet. Die Unreinheit war doch die Ursache gewesen. Und vor allem war es doch das Problem, dass ihr selbst auch so ein mangelndes Bewusstsein dafür hattet. Ihr habt auch über Jahrhunderte gedacht, so als Nachfahren Abrahams, als Gottes erwähltes Volk, ja, da kann uns nichts passieren. Da kann uns nie etwas zustoßen, ganz gleich, wie wir unser Leben führen. Wir sind schließlich Kinder Gottes. Gottes Segen und Schutz, den habt ihr doch als gegeben, als Automatismus verstanden. Und als Konsequenz davon musstet ihr schließlich Gottes Gericht erleben. Ist es nicht so gewesen? Und gewissermaßen legt Haggai da den Finger in die Wunde und wirft die Frage auch auf, wie ist denn das? Wie ist das inzwischen? Habt ihr daraus eigentlich gelernt? Habt ihr wirklich daraus gelernt? Oder ist es diese unreine, ja diese sich fortpflanzende Haltung, diese zerstörerische Haltung, ist sie erneut dabei, sich auszubreiten bei euch, in eurem Denken, in eurem Verstehen, in eurer Haltung, dass ihr meint, wir sind doch die Frommen? Wir sind doch der fromme Teil des Volkes. Wir gehören doch zu den wenigen, die zurückgekehrt sind aus Babylon und die anderen sind einfach bequem da wohnen geblieben. Wir bauen hier, ja, trotz aller Widrigkeiten, aber wir versuchen es, wir bringen uns ein, wir investieren uns, wir. Wir mit unserer Gottesbeziehung, wir sind damit doch auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und Haggai, der Prophet Gottes, was sagt er dazu? Nein, nein, so ist es gar nicht. Vers 14, ebenso, also genau wie in diesem Beispiel mit dem heiligen Fleisch, ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir. Vor mir, also jetzt, nicht damals, vor mir in der aktuellen Situation, spricht der Herr. Und auch mit allem Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, ist unrein. Unreinheit breitet sich aus, ist ansteckend. Und wenn die Herzenshaltung nicht in Ordnung ist, sind alle guten Werke vor Gott, jetzt der Wiederaufbau des Tempels meinetwegen, die Opfer, andere gute Taten, dann ist das alles nicht in Ordnung. Nochmal, wenn diese Herzenshaltung nicht stimmt, dann ist das andere auch nichtig. Unreinheit steckt an. Sie breitet sich aus. Und man könnte sagen, ja, selbst wenn jetzt jemand seinen Nächsten liebt und ihm dient, sich aufopfert für ihn, so sündigt er weiterhin, wenn sein Herz unrein ist. Er sündigt weiterhin, weil er dies alles nicht aus dem reinen Motiv tut, Gott zu ehren, sondern möglicherweise, um sich selbst besser darzustellen oder was auch immer, damit der andere sich um ihn kümmert, während es ihm mal schlecht geht oder warum auch immer. Weil die Motive zweifelhaft sind und bleiben. Das ist das Elend mit dem Schmutz. Es ist nicht wegzukriegen. Es breitet sich aus. Also dieses grundlegende, dieses ernste Problem an dieser Stelle, das hier angesprochen wird, und das hat sich nicht verändert, damals wie heute, es ist dasselbe, die Menschen sind dieselben, das ist, dass sie durch die Sünde verunreinigt sind. Jeder von uns ist betroffen von Adams Sünde. Wir werden unrein geboren. Ist manchmal vielleicht schwierig zu verstehen, aber auf der anderen Seite, wenn wir darauf schauen, ja, vielleicht auf unsere Kinder schauen, und schauen, wie sie sich entwickeln. Ja, positiv, sicherlich in vielen Dingen. Aber auf der anderen Seite, manchmal ploppt da auch etwas auf, wo man sich denkt, wo kommt denn das jetzt her? Also ich habe meinen Kindern nicht beibringen müssen, wie man lügt. Habe ich nie gemacht. Und ich glaube, ich hoffe, ich habe es ihnen auch nicht vorgemacht. Und dennoch sind sie von selbst darauf gekommen. So vieles habe ich ihnen beibringen müssen. Oder haben wir ihnen beibringen müssen, ne? Wie man richtig isst, wie man auf die Toilette geht, wie man sich anzieht, wie man liest, das lernen sie in der Schule. Viele, viele Dinge. Aber diese Dinge, wie man lügt, wie man seine Geschwister richtig fies ärgert, das wissen sie von ganz alleine. Es kommt wie von selbst aus ihnen heraus. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es solche Dinge auch bei uns. Die kommen wie von selbst, aus uns heraus. Warum? Weil wir Menschen mit verunreinigten Herzen geboren sind. Jeremia 17, Vers 9 steht das zum Beispiel, das Elend mit dem Schmutz. Den Israeliten damals machte dieser schmerzhafte Blick zurück in ihre Geschichte bewusst mehrere Dinge, dass Gott bereits gehandelt hatte. Es war ganz wichtig, er hat gehandelt. Es war nicht so, dass er alle Herrlichkeit nur für ferne Zeiten versprochen hat. Nein, trotz ihrer geistlichen Unreinheit, trotz ihrer geistlichen Unzulänglichkeit hat Gott sich ja niemals von ihnen losgesagt. Nein, Gott hatte in seiner Gnade die Dinge sogar so gelenkt, in dieser Weltgeschichte damals sogar so geführt, dass sie bereits aus Babylon zurückkehren konnten. Er hatte in seiner Gnade es bereits ermöglicht, dass sie einen Neuanfang beginnen konnten, sogar mit Unterstützung zunächst für den Aufbau von Jerusalem und des Tempels. Er hatte das ermöglicht, obwohl sie nicht besser waren als ihre Vorfahren. Obwohl sie nicht besser waren als die Generation vor ihnen. Also dieser schmerzhafte Blick zurück zeigt, auch wenn es da geistlich gar keine grundlegende Veränderung gab, obwohl im Herzen diese gleiche Unreinheit noch da ist, dennoch hat Gott gehandelt. Und er hat ihm viel Gutes zugute kommen lassen. Augen auf. Seht das. Blickt dahin. Auf Gott kommt es an. Und ich glaube, auch für uns ist dieser nüchterne Blick zurück auf unsere geistliche Situation vor dem heiligen Gott, der ist auch heilsam. Den brauchen wir ab und an. Auch wir erkennen dann, wie viel Gutes Gott uns eigentlich schenkt. Womit er uns beschenkt. Dass wir Tag für Tag von seiner Gnade leben. Und wer um seine eigene Sündhaftigkeit weiß und aus Gottes Gnade lebt, der erkennt Gottes gütiges Handeln an vielen Stellen in seinem Leben. Und wir erkennen noch etwas Zweites. Wir erkennen auch, wir sind nicht besser. Wir sind nicht besser als die Israeliten damals. Wir sind auch nicht besser als Menschen, die ungläubig sind, die von Gott nichts wissen wollen. Wir sind auch nicht besser als Menschen, die in ihrem Leben vielleicht katastrophal oder spektakulär gescheitert sind, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt vielleicht. Wir sind gar nicht besser. Gott hat dennoch an uns gehandelt. Augen auf, Schauen wir da mal wieder hin. Auf Gott kommt es an. Augen auf das Elend mit dem Schmutz und vor allen Dingen auf Gottes Umgang damit. Aber bei dem Schmutz, da bleiben wir nicht stehen, das wäre ja ein bisschen traurig, sondern wir schauen mal auf das Nächste. Es geht um die Freude, es geht um die Freude über den Segen. Achtet doch darauf, wie es euch gehen wird. Diese Aufforderung, die kommt jetzt von Gott an sein Volk, wir finden sie zweimal in den Versen 15 bis 19. Achtet doch darauf, wie es euch gehen wird. Die Menschen sollen also die Augen öffnen, damit sie erkennen, was Gott tut und was Gott tun wird. Und dabei werfen sie zum einen erstmal einen Blick zurück. Sie sollen einen Blick zurück werfen. Wie ging es euch denn, bevor ein Stein auf den anderen gelegt war am Tempel des Herrn? Vers 15. Also es ist gut, ab und an auch zurückzublicken, also auch historisch zurückzublicken. Was war eigentlich früher? Denn oft erkennen wir erst in der Rückschau, was es alles an Veränderungen gab und womit Gott uns gesegnet und beschenkt hat. Na, bei meiner Frau auf dem Handy, da ist es so, da ploppen ab und zu immer so irgendwie Erinnerungen drauf, ne, auf. Heute vor 3 Jahren oder heute vor 5 Jahren und dann kommen irgendwelche Fotos. Und kennen sicherlich manche von euch. Und dann sieht man, was man so erlebt hat. Dann sieht man, was so war. Und vieles hat man ja tatsächlich vergessen. Man sieht auch zum Beispiel bei uns jetzt, wie klein die Kinder waren. Und der Gedanke, der bei mir so kommt, der ist dann, wow, was ist doch alles geschehen? Wie haben sie sich doch entwickelt? Wie viel Grund zur Dankbarkeit und zum Staunen habe ich da eigentlich? Durch was hat Gott uns auch alles durchgetragen? Wo hat er uns bewahrt? Wie hat er uns als Eltern durchgetragen? Durch ja fast schlaflose Zeiten manchmal. Und ich erkenne, wie sehr Gott uns als Familie doch gesegnet hat, weil ich mal zurückschaue. Wenn die Israeliten zu Haggais Zeiten zurückblickten, dann schauten sie auf eine fraglos schwere Zeit. Wenn einer zum Kornhaufen kam, der 20 Maß haben sollte, so waren kaum 10 da. Zur Kelter 50 Eimer, so waren nur 20 da und so weiter. Also wenn sie zurückschauten, dann blickten sie auf so eine Zeit des Mangels. Sie blickten auf eine Zeit, in der sie nicht zufriedengestellt wurden durch ihre Hände Arbeit. Also vieles, was sie arbeiteten, das füllte sie nicht aus. Es war zu nichts Nütze. Und so drängte sich für sie doch ein Eindruck massiv auf, verglichen mit der trostlosen Vergangenheit. Hat Gott nicht eigentlich schon so viel getan? Hat er sie nicht eigentlich schon so weit geführt? Hat er ihnen nicht an so vielen Stellen so viel Gutes schon erwiesen, sie bewahrt und geschützt? Ist er es nicht gewesen, der es so gelenkt hat, dass die weltlichen Herrscher dieser Tage, der Tage damals, es ermöglicht hatten, dass sie zurückkehren konnten aus Babylon? Schaut dahin. Augen auf. Gott macht den Unterschied. Augen auf Gottes Segen. Freut euch darüber. Und dann ruft Gott ihn ein zweites Mal zu. Nun aber achtet darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tag an und fernerhin, ne? Vers 18 dann. Also jetzt der Blick nach vorne. Habt Acht darauf, wie ich euch von jetzt an segnen möchte. Und zwar von jetzt an. Nicht erst in ferner Zukunft. Das ist interessant, da wird nochmal das genaue Datum genannt. Jetzt geht's los. Ganz präzise. Von jetzt an, wo ihr den Aufbau des Tempels mit Elan fortsetzt. Achtet darauf, ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum und Ölbaum noch nicht tragen. Von diesem Tage an will ich Segen geben. Ihr werdet es sehen, es wird sichtbarer, materieller Segen über euch kommen. Schaut hin, Augen auf. Gott macht den Unterschied. Erkennt doch seinen Segen, freut euch darüber. Ihr Lieben, Gottes Segen ist nicht nur den Israeliten verheißen gewesen. Ja, so ein Glas, ja, das ist gut, das ist auch ein Segen. Danke dir. Haben wir so ein bisschen Erkältungsnachwirkung. Dann nehme ich mal einen frischen Schluck. Es gibt, glaube ich, hier, ja. Also ihr habt so eine gut ausgestattete Kanzel. Da kann man wirklich alles, was man braucht oder brauchen könnte, hier verstauen. Das ist sehr vorteilhaft. Ist nicht überall so. Also Gottes Segen ist ja nicht nur etwas, was den Israeliten damals verheißen war. Auch uns ist Gottes Segen versprochen. Und auch uns ist Gottes Segen nicht nur als etwas versprochen, ja, für die ganz ferne Zukunft, irgendwann mal so, am Sankt-Nimmerleins-Tag. Nein, auch für den Moment. Gott in seiner Gnade handelt auch an uns, die wir zu Christus gehören, beständig segnend und beschenkend. Und damit wir das mal sehen, möchte ich mit uns mal einen Blick werfen, so einen kurzen Exkurs mal auf Epheser 1. Ne? Epheser 1, das ist also eins meiner Lieblingskapitel im Neuen Testament oder in der ganzen Bibel. Und ich würde eigentlich so am liebsten da jetzt mal so richtig reingehen. Aber na gut, es ist keine Predigt über Epheser 1, sondern eine über Haggai 2. Und deswegen aus Zeitgründen vielleicht mal nur so ein kurzer Ritt da durch. Dass wir so einen kleinen Eindruck kriegen, wie Gott uns eigentlich segnen möchte. Uns, die wir zu Jesus Christus gehören. Die wir seine Kinder sind, die wir diese Beziehung zu Jesus leben. Es geht da los in Epheser 1 ab Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also in Christus ist uns aller geistlicher Segen verheißen. Aller geistlicher Segen. Das ist nicht nur so ein Testpaket oder so eine kleine Probepackung. Wie du sie manchmal in so Zeitschriften hast, ne? Irgendwie kannst du das Ding mal probieren. Nein, das ist das Komplettpaket, alle geistlichen Segnungen. Und dann wird das ausgeführt im Fortgang dieses Kapitels. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Gott hat also etwas vor mit uns. Er will uns verändern. Wir sollen einmal bei ihm sein. Weiter, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Tatsächlich, wir sind Gottes Kinder. Wir sind nicht nur Gottes Geschöpfe, ja, Gott hat uns alle gemacht. Wir sind sein Werk. Aber in Christus bist du mehr als das. Du bist sein Kind. Das ist noch etwas ganz anderes. Das ist noch viel mehr. Das beschreibt so ein enges, ein ganz vertrauensvolles, ein auf Liebe basierendes Verhältnis. Du bist sein Kind. Tatsächlich. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Gott vergibt uns. Wir sind erlöst. Wir müssen nicht mit Schuld und Scham vor ihm stehen, sondern wir können frei und gerechtfertigt vor ihn kommen. Und zwar ganz gleich, aus welchem Hintergrund wir kommen, ganz gleich, was wir vielleicht alles uns aufgelastet haben, mit was wir alles beladen sind. Jesus nimmt es weg. Ein für alle Mal. Er nimmt es weg. Vollständig. Den ganzen Dreck, den ganzen Schmutz. Er nimmt es weg. Was für ein Segen. Vers 11 dann weiter. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Wir sind nicht nur irgendwie bei Gott geduldet. Das wäre ja auch schon nicht schlecht, ne? Am himmlischen Hof sozusagen geduldet zu sein, da sein zu dürfen. Aber es ist noch mehr als das. Wir werden beschenkt. Erben sind wir. Und in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Der Heilige Geist. Gott mit uns. Er ist in unserem Herzen. Liebe Geschwister und Freunde, öffnen wir mal wieder die Augen, ne? Für diese geistlichen Wahrheiten. Schauen wir mal wieder bewusst hin auf diese geistlichen Wahrheiten. Ich weiß, da erzähle ich hier nichts Neues. Das sind ja keine neuen Erkenntnisse. Die meisten von euch, ihr werdet es wissen. Ihr werdet es gehört haben. Ihr werdet davon gelesen haben. Aber manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder nicht mehr. Und wir haben das Offensichtliche, das Selbstverständliche ein Stück weit aus dem Blick verloren. Deshalb Augen auf. Auf Gott kommt es an. Augen auf. Erkennt seinen Segen, auch der euch gilt, auch der uns gilt. Freut euch darüber. Freut euch. Und einen Schritt gehen wir noch weiter. Man muss nicht immer drei Punkte haben, ne, aber ja, so Gespräche hatte ich auch schon mal hier. Aber häufig sind es irgendwie drei, es ergibt sich dann so. Es liegt am Text. Das Vertrauen auf das Versprechen. Denn wir haben es so, also an diesem 24. Tag des 9. Monats empfängt der Prophet Haggai, das ist das einzige Mal in diesem Buch, er empfängt an diesem Tag noch eine zweite Botschaft. Interessant. Gott hat noch etwas zu sagen. Gott setzt noch eins obendrauf. Eins will er noch hinzufügen. Man könnte sagen, eigentlich ist die Botschaft schon bis hierhin gut. Sie würde reichen. Aber eins kommt noch hinzu. Es gibt nämlich noch ein Versprechen, das geht über das Hier und Jetzt weit hinaus. Es geht über die nähere Zukunft weit hinaus. Und Gott will deutlich machen, damals den Israeliten und auch uns heute, es gibt noch eine ganz andere Dimension. Es gibt noch viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt und als ihr begreifen könnt oder erwarten würdet aus eurer irdisch-weltlichen Sicht. Es gibt noch eine Dimension, die über unsere Vorstellungen und die gewöhnlichen Vorgänge unserer Welt weit hinausgeht. Ich werde eines Tages noch mehr tun. Noch viel mehr tun. Da kommt noch was. Es werden Dinge geschehen, die unglaublich sind. Rechnet damit. Vergesst es nicht. Weitet euren Blick dafür. Auch auf dieses Ziel hin. Und schauen wir jetzt mal da drauf. Auf das Wort. Das ist an Serubabel, den Statthalter, damals von Juda gerichtet. Gott spricht zu ihm durch den Propheten. Ich will Himmel und Erde erschüttern und will die Throne der Königreiche umstürzen und die mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen und will umwerfen die Wagen und die darauf fahren. Ross und Reiter sollen fallen, ein jeder durch des anderen Schwert. Zur selben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will ich dich, Serubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht, nehmen, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring halten, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebaoth. Ein Siegelring, fangen wir damit mal an. Ein Siegelring war in damaliger Zeit ein ganz wichtiger, ein persönlicher und für den Besitzer sehr wertvoller Gegenstand, den man beständig bei sich trug. Nie und nimmer würde man seinen Siegelring wegwerfen. Oder einfach irgendwo liegen lassen. Und wir bekommen einen Eindruck davon, wenn in Hohelied 8, Vers 6 die Verliebte zu ihrem Geliebten sagt, leg mich wie einen Siegelring an dein Herz. Wie ein Siegelring an dein Herz. Also Gott gibt Serubabel hier ein erstaunliches Versprechen. Er sagt, dann, wenn dereinst die Könige und ihre Reiche, die Mächte und Gewalten, die Throne dieser Welt, wenn das alles gestürzt ist, dann werde ich mit dir, Serubabel, so wie ein Besitzer mit seinem Siegelring, mich unzertrennlich verbinden. Dann, zu diesem Zeitpunkt, werde ich dir eine Stellung geben, in der du mit mir unzertrennlich verbunden bleibst. Was für eine Zusage an diesen Statthalter, der in einer wirklich umkämpften Zeit große Verantwortung trägt. Es gibt nur ein Problem an dieser Stelle. Nachdem unter Serubabel der Tempelaufbau erfolgreich fortgesetzt wurde und man dann 515 vor Christus den Tempel einweihen konnte und man dann auch die Dienste der Priester und Leviten wieder geordnet hatte, danach verliert sich die Spur von Serubabel. Was ist aus ihm geworden? Wie ging es weiter für ihn? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, ja, das lehrt uns einfach die Erfahrung, die menschliche Erfahrung. Wir wissen nur, dass er eines Tages gestorben sein wird und die Erfüllung dieser Zusage, dass sämtliche Reiche der Welt stürzen, dass er das so nicht mehr erlebte. Nicht in dieser Umfassung, nicht in diesem Umfang. Hat Gott ihm hier durch Haggai zu viel versprochen? Nein, er hat ihm nicht zu viel versprochen, sondern Gottes Zusage richtet sich, so lesen wir es hier in Vers 21, an Serubabel, den Statthalter von Juda. Und wir müssen wohl annehmen, dass dieses Versprechen hier mehr seiner amtlichen Stellung galt als ihm als individueller Person. Serubabel war ein Sohn Shealtiels, ne? Das ist ja so ein schwieriger Name, wie wir sie manchmal haben. Und er war damit ein Nachkomme Davids, ein Nachkomme von König David. Und in seiner Stellung als Statthalter Judas war demnach das Königtum Davids in seinem damals ja ziemlich katastrophalen Zustand, also es gab ja weder einen richtigen König, noch war es irgendwie in, ja, war es richtig Existenz, es war ein Existent, es war erniedrigt. Aber durch ihn als Statthalter war es ein Stück weit repräsentiert und erhalten geblieben. Und die Erfüllung der göttlichen Verheißung, dass Davids Königtum auf ewig Bestand haben würde, 2. Samuel 7 steht das, ganz wichtige Stelle, sie geht hier also über auf Serubabel und auf seine Nachfahren. Gott hat es ja David zugesagt gehabt. Deine königliche Linie wird es immer geben. Und mancher fragte sich schon, ja wie? Wie soll denn das klappen? Und hier sagt Haggai, dieses Versprechen, es wird durch Serubabel, der zwar kein König ist, aber gut, immerhin Statthalter war, es wird durch ihn erfüllt werden, nicht durch ihn persönlich, aber durch seine Nachfahren. Und dann tatsächlich, wir werfen einen Blick in das Neue Testament, wir werfen einen Blick hinein in die Stammbäume Jesu. Na, am Anfang der Evangelien bei Matthäus und Lukas. Da gibt es so lange Abstammungslinien mit ganz vielen schwer verständlichen Namen und wir entdecken einen Namen dort, wenn wir hineinschauen. Serubabel, den Sohn Shealtiels. Also, Jesus Christus, unser Herr, er ist ein Nachkomme Serubabels. In ihm, in Christus, wird diese Zusage Gottes an den Statthalter erfüllt. Er ist Gottes Knecht, wie es hier ja heißt. Ne? Ich will dich als mein Knecht nehmen. Er ist der Siegelring des Vaters. Er ist derjenige, der ewig auf dem Thron Davids sitzt. Er ist derjenige, dessen Herrschaft kein Ende haben wird und der über alle Mächte und Gewalten einmal triumphieren wird. Über ihn heißt es schon zu Beginn seines Lebens, über Jesus Christus, Lukas 1, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und wir wissen, diese Herrschaft hat Jesus Christus mit Himmelfahrt angetreten und dereinst, am Ende der Zeit, wird sie vollumfänglich Realität werden. Ihr Lieben, das Hier und Jetzt, das hält genügend Probleme bereit. Damals bei Haggai, aber sicherlich ist das auch heute so, in unserer von Krisen gebeutelten Zeit. Was uns diese letzten Verse deutlich machen sollen, ich glaube, das ist Folgendes. Beschäftigen wir uns nicht nur mit dem Hier und Jetzt. Das muss natürlich sein, aber nicht nur. Kreisen wir nicht ausschließlich um die aktuellen Problemlagen. Lassen wir uns nicht zu sehr in Beschlag nehmen und dadurch entmutigen ja von den ganzen gewaltigen, gegenwärtigen Herausforderungen. In alledem gilt, Augen auf Gott kommt es an. Darum hier bei Haggai nochmal dieser Blick ganz am Schluss, weg von der aktuellen Situation, weg vom Alltag, hin zu Gottes großem Ziel, was noch lange Zeit dauern wird, aber hin zu diesem Ziel den Blick richten einmal auf diese ganz andere Dimension. Augen auf Gott kommt es an. Überseht das große Ganze nicht. Seid nicht nur in den Alltäglichkeiten eures Lebens gefangen, schaut auch mal auf das Fernziel, auf diese Perspektive. Behaltet sie, diese Perspektive, und dann vertraut. Vertraut auf dieses Versprechen. Auch wenn die Wartezeit unendlich lang erscheint, vertraut auch das Versprechen, auch wenn es unvorstellbar scheint. Wie wird es für Zerubabel auf ihn gewirkt haben damals? Vertraut darauf. Es kommt der Zeitpunkt. Es kommt der Zeitpunkt, dass Christus wiederkehrt, dass er seine Herrschaft aufrichtet, dass es ein Ende hat. Ja, ein wirkliches Ende mit allem Bösen, mit allem Schlechten, mit allem Leid und Kummer. Na, denken wir an den Dreck und Schmutz, an den Staub, mit dem wir tagtäglich kämpfen, bei uns zu Hause, dass wir ihn in seine Grenzen weisen und begrenzen, mit dem wir aber letztendlich auch kämpfen in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserer Umwelt. Eines Tages hat es damit ein Ende. Gott wird alles gut machen. Augen auf Gott kommt es an. Augen auf, vertrauen wir auf sein Versprechen. Sehen wir auf, gehen wir mutig voran, vertrauen wir auf sein Versprechen. Amen.